Willkommen bei Familienradar, dein Podcast für Orientierung, Haltung und Präsenz im Familienalltag. Für Eltern von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren und alle, die es manchmal auch stürmisch erleben. Mit Walter von B&U Online und Lisa, dreifache Mutter. Schön, dass du eingeschaltet hast.
Herzlich willkommen, liebe Eltern, zu einer neuen und heute ganz besonders umfangreichen Folge unseres Podcasts. Ich bin Walter von B&U und heute widmen wir uns einem Thema, das in fast jedem Haushalt früher oder später für Diskussionsstoff, glänzende Augen oder auch Tränen sorgt, das liebe Geld. Oder genauer gesagt, das Taschengeld. Wie immer bin ich nicht allein. Hallo Lisa.
Hallo Walter. Ja, das Thema Taschengeld. Ich sag's dir, bei uns zu Hause ist das gerade ein Riesenthema. Meine drei sind jetzt in dem Alter, wo sie ständig Wünsche haben, die über das normale Maß hinausgehen. Der Große will das neue Game, die Mittlere sammelt diese speziellen Sticker und der Kleine will eigentlich alles haben, was er im Laden sieht. Ich fühle mich da oft ein bisschen hilflos. Wie viel ist richtig? Ab wann fängt man an? Und was machen wir, wenn das Geld am ersten Tag schon weg ist? Ich habe mir extra die Empfehlungen von Pro Juventute angeschaut, aber die Umsetzung im Alltag mit drei quirligen Kindern ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Das sind genau die Fragen, die viele Eltern umtreiben. Und weißt du, Lisa, eigentlich geht es beim Taschengeld gar nicht so sehr um die Franken und Rappen. Es geht um Werte, um Eigenverantwortung und vor allem um die Beziehung zwischen uns Eltern und unseren Kindern. Wir schauen uns das heute mal durch die Brille des B&U-Prinzips an, also mit dem Fokus auf Beziehung und einem starken Umfeld. Wir werden heute tief eintauchen. Wir sprechen über konkrete Beträge, über den richtigen Zeitpunkt, über den Umgang mit Fehlkäufen und wie wir als Sparingspartner auftreten können, ohne in die Kontrollfalle zu tappen.
Das klingt gut, denn ehrlich gesagt, manchmal artet das in richtige Machtkämpfe aus. Alle anderen bekommen mehr. Oder du bist so geizig. Da fühle ich mich oft angegriffen und reagiere dann vielleicht auch mal autoritärer, als ich eigentlich will. Ich merke, wie ich versuche zu kontrollieren, wofür sie es ausgeben, weil ich denke, das ist doch totale Verschwendung.
Das ist völlig verständlich. Wenn wir uns ohnmächtig fühlen, rutschen wir oft in alte Muster. Entweder wir werden streng oder wir geben nach, nur um Ruhe zu haben. Aber wir haben ja die neue Autorität als Kompass. Da geht es nicht um Macht, sondern um Präsenz. Wir zeigen dem Kind, ich bin da, ich nehme deine Wünsche wahr, aber ich habe auch eine klare Position. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Ab wann macht Taschengeld überhaupt Sinn? Pro Juventute empfiehlt den Start mit dem Schuleintritt, also so mit 6 oder 7 Jahren. Da fangen Kinder an, ein Verständnis für Zahlen und Mengen zu entwickeln.
Das passt ja perfekt. Meine Tochter ist gerade 7 geworden. Sie fängt an zu rechnen. Aber sie hat noch kein Gefühl dafür, ob 5 Franken viel oder wenig ist. Wenn ich ihr sage, das kostet 50 Franken, schaut sie mich an, als hätte ich 5 Murmeln gesagt.
Genau. Und genau deshalb ist das Taschengeld ein wunderbares Lernfeld. Im Sinne des Ich-Schaffs-Programms von Ben Fürmann könnten wir sagen, ein Kind hat noch nicht das Problem, dass es nicht mit Geld umgehen kann, sondern es darf die Fähigkeit des Budgetierens erst noch lernen. Es ist eine Kompetenz, die schrittweise erworben wird. Und diese Fähigkeit braucht Übungsobjekte, eben das Taschengeld.
Verfähigen statt kritisieren, das mag ich. Also statt zu sagen, du gibst alles für Süßkram aus, sagen wir, lass uns üben, wie du dir dein Geld einteilst. Aber wie viel sollen wir denn geben? Pro Juventute hat da ja recht klare Richtlinien. Kannst du uns da mal aufschlauen, was für unsere Altersgruppe von 7 bis 12 Jahren gilt?
Sehr gerne. Die Empfehlungen sind ein guter Ankerpunkt. Für die Kleineren, also von etwa 6 bis 9 Jahren, empfiehlt man etwa 1 bis 3 Franken pro Woche. Wichtig ist hier das Wort Woche. In diesem Alter ist ein Monat eine Ewigkeit. Sie brauchen die unmittelbare Erfahrung. Wenn Sie es am Montag ausgeben, ist der Schmerz bis zum nächsten Montag überschaubar. Ab 10 Jahren wechselt man dann meist auf einen monatlichen Betrag. Da spricht Pro Juventute von etwa 25 bis 50 Franken pro Monat.
50 Franken für einen 10-Jährigen? Das kommt mir viel vor. Was müssen die denn davon alles bezahlen?
Das ist der entscheidende Punkt. Taschengeld ist für die Extrawünsche da. Nicht für die Winterstiefel, nicht für das gesunde Pausenbrot und nicht für den obligatorischen Schulausflug. Es ist für den Luxus, für das Hobby, für den Kaugummi oder das Spielzeug. Wenn wir den Betrag festlegen, müssen wir als Elternteam transparent sein. Das ist eine der Säulen der neuen Autorität, Transparenz. Wir setzen uns zusammen und besprechen offen, was können wir uns als Familie leisten und was sollst du davon bezahlen? Wenn der 10-Jährige davon auch noch seine Handy-Apps oder das Kino bezahlen soll, sind 30 Franken schnell weg.
Das mit der Transparenz finde ich wichtig. Wir haben oft den Fehler gemacht, dass wir einfach mal was gegeben haben, wenn sie gefragt haben. Aber das schafft keine Struktur. Mein Mann sagt oft, sie sollen sich das Geld verdienen, indem sie im Haushalt helfen. Ich bin da unsicher. Wenn ich ihnen Geld fürs Staubsaugen gebe, machen sie es dann irgendwann nur noch gegen Bezahlung?
Das ist eine klassische Falle. Pädagogisch gesehen sollte Taschengeld kein Lohn für Hausarbeit sein. In der neuen Autorität verzichten wir auf Belohnung als primäres Steuerungsmittel. Warum? Weil wir wollen, dass Kinder aus einem Gemeinschaftsgefühl heraushelfen. Die Idee vom Dorf besagt, jeder trägt etwas bei, weil wir eine Gemeinschaft sind. Wenn ich für jede Hilfe zahle, untergrabe ich diesen inneren Antrieb. Außerdem wird Geld dann zum Machtinstrument. Wenn du nicht spurst, gibt's kein Geld. Dann sind wir mitten im Machtkampf.
Aber wie motiviere ich sie dann zum Helfen?
Durch Beziehung und Präsenz. Wir laden sie ein, Teil des Teams zu sein. Taschengeld hingegen ist ein Recht des Kindes, um Autonomie zu lernen. Jesper Juhl würde sagen, wir müssen Kindern persönliche Verantwortung übertragen. Das Taschengeld ist ihr Bereich. Da dürfen sie Chef sein. Wenn wir das an Bedingungen knüpfen, nehmen wir ihnen die Chance, echte Eigenverantwortung zu spüren.
Okay, also Taschengeld ist fix, Hilfe im Haushalt ist Ehrensache. Aber was mache ich, wenn sie ihr Geld für absoluten Schrott ausgeben? Meine Tochter wollte neulich so ein Plastikspielzeug, von dem ich wusste, dass es nach 5 Minuten kaputt ist. Ich hab's ihr verboten. War das falsch?
Falsch ist ein hartes Wort. Aber du hast ihr eine Lernerfahrung weggenommen. Jesper Juhl spricht oft vom Sparringspartner. Ein Sparringspartner bietet Widerstand, aber er lässt den anderen kämpfen. Du hättest sagen können, du, ich glaube, das Ding geht schnell kaputt. Ich würde mein Geld nicht dafür ausgeben, aber es ist dein Geld. Wenn du es ausprobieren willst, darfst du das. Wenn es dann nach 5 Minuten kaputt ist, bist du nicht diejenige, die sagt, ich hab's dir ja gesagt, sondern du bist die empathische Begleiterin.
Oh, das, ich hab's dir ja gesagt, liegt mir aber so auf der Zunge.
Ich weiß, aber genau da setzt die neue Autorität an, Selbstkontrolle. Wir schmieden das Eisen, wenn es kalt ist. In dem Moment, wo das Spielzeug bricht, ist das Kind traurig. Wenn du dann noch draufhaust, schließt sich die Tür für das Lernen. Wenn du aber sagst, Mensch, das ist ja ärgerlich. Wie geht's dir jetzt damit? Dann reflektiert das Kind von selbst. Nächstes Mal schaue ich genauer hin. Das ist wachsame Sorge. Du bist da, du begleitest, aber du verhinderst den Fehler nicht um jeden Preis.
Das braucht echt Nerven aus Stahl. Vor allem, wenn das Geld dann weg ist und am nächsten Tag die beste Freundin zum Glacé-Essen einlädt. Dann kommen sie betteln. Mami, bitte, nur einen Vorschuss. Was rätst du da?
Pro Juventute ist da sehr klar kein Vorschuss. Und ich unterstütze das aus Sicht der Kompetenzorientierung. Wenn wir immer retten, lernt das Kind nicht die Fähigkeit der Planung. Wir können das Ich-Schaff's-Modell nutzen. Schritt 1, das Problem benennen. Das Kind ist traurig, weil das Geld weg ist. Schritt 2, die Fähigkeit finden. Das ist nicht mehr alles ausgeben, sondern die Fähigkeit, mein Geld für die ganze Woche einzuteilen. Wir können das Kind fragen, wer könnte dein Helfer sein? Vielleicht ein Kässeli mit verschiedenen Fächern?
Das mit den Helfern ist eine super Idee. Vielleicht kann der große Bruder ihr zeigen, wie er sein Geld spart. Er ist nämlich ein kleiner Dagobert Duck.
Perfekt. Das ist das Dorfprinzip. Kinder lernen oft besser von anderen Kindern oder anderen Bezugspersonen als von den eigenen Eltern, bei denen sie oft im Widerstand sind. Wenn der Bruder zeigt, schau, ich lege immer die Hälfte weg für mein großes Ziel, hat das eine ganz andere Wirkung.
Walter, ein anderes riesiges Thema ist das digitale Geld. Mein 10-Jähriger will jetzt Twint. Er sieht das bei uns ständig. Ich habe aber Angst, dass er den Bezug zum Wert völlig verliert, wenn er nur noch das Handy hinhält. Was sagt die Fachwelt dazu?
Das ist eine sehr berechtigte Sorge. Pro Juventute empfiehlt, bis circa 12 Jahre eher bei Bargeld zu bleiben, weil es haptisch ist. Man sieht, wie der Stapel kleiner wird. Digitales Geld ist sehr abstrakt, aber wir leben in einer digitalen Welt. Wir können es als gemeinsame Lernreise sehen. Vielleicht bekommt er einen Teil bar und einen kleinen Teil auf eine Prepaid-Karte, um den Umgang damit unter wachsamer Sorge zu üben. Wir schauen uns einmal die Woche gemeinsam die App an. Nicht als Kontrolle, sondern als Austausch. Wow, schau mal, wofür du dein Geld diese Woche genutzt hast. Wie fühlt sich das an?
Wie fühlt sich das an? Das ist dieser Contactivity-Ansatz, oder? Dass wir über das Erleben sprechen und nicht nur über die Fakten.
Ganz genau. Wir wollen Scham vermeiden. Wenn ein Kind merkt, dass es 20 Franken für In-App-Käufe verballert hat, schämt es sich oft. Wenn wir dann moralisieren, zieht es sich zurück. Wenn wir aber neugierig fragen, inwieweit hat dir dieser Kauf im Spiel Freude bereitet? Und wie sehr fehlt dir das Geld jetzt für das echte Fußballheft? Dann fördern wir die Selbstreflexion ohne den Zeigefinger. Wir bleiben im Kontakt.
In-App-Käufe sind ein gutes Stichwort. Da gibt es bei uns oft Streit. Ich brauche unbedingt diesen Skin in Fortnite. Ich finde das so unnötig.
Hier kommt die Unterscheidung von Jesper Juhl, Wünsche versus Bedürfnisse. Das Kind hat das Bedürfnis nach Zugehörigkeit in seiner Peergroup. Der Skin ist der Weg dorthin. Wir müssen den Wunsch nicht toll finden, aber wir müssen anerkennen, dass er für das Kind wichtig ist. Wenn es sein Taschengeld dafür nutzt, ist das seine Entscheidung. Aber wir können als Eltern eine Grenze setzen. In unserer Familie geben wir nicht mehr als x Franken für digitale Güter aus. Das ist unsere Position. Wir gewinnen nicht, wir verlieren nicht, wir beziehen Stellung. Das ist neue Autorität.
Das heißt, ich muss nicht alles gutheißen, was sie kaufen, solange es im vereinbarten Rahmen bleibt?
Exakt. Außer natürlich bei Dingen, die gefährlich sind oder gegen eure Kernwerte verstoßen. Wenn sich ein 9-Jähriger Energy Drinks kauft, obwohl ihr das wegen der Gesundheit ablehnt, dann greift der gewaltlose Widerstand. Da sagen wir, wir akzeptieren nicht, dass du dein Geld für Dinge ausgibst, die deinem Körper schaden. Hier ziehen wir eine rote Linie. Wir gehen dann in den Protest, bleiben aber beziehungsorientiert, wir erklären das Warum, aber wir bleiben fest.
Und was, wenn die Kinder sagen, aber die Eltern von Jan erlauben das auch? Dieser Druck von außen macht mich manchmal fertig.
Das ist der Moment, in dem du dein Dorf aktivieren musst. Vernetzung ist die dritte Säule der neuen Autorität. Ruf Jans Eltern an. Oft stellt sich heraus, Jan darf das gar nicht oder die Eltern fühlen sich genauso unsicher wie du. Wenn wir uns als Eltern vernetzen, bilden wir eine Front der Präsenz. Das Kind merkt, oha, die Erwachsenen sprechen miteinander. Das gibt dem Kind Sicherheit, auch wenn es im ersten Moment schimpft. Es spürt, dass es eine verlässliche Orientierung gibt.
Das stimmt. Oft ist dieser Satz, alle anderen dürfen das, ja nur ein Versuchsballon.
Genau. Und wir dürfen als Eltern auch mal sagen, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich muss das erst mit Papi besprechen oder darüber nachdenken. Das ist das Prinzip des Aufschubs, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Wir müssen nicht im Laden entscheiden. Wir können nach Hause gehen und sammeln und dann eine klare Antwort geben. Das nimmt die Schärfe aus der Situation.
Walter, lass uns nochmal über das Thema Geld verlieren oder Geld gestohlen sprechen. Das ist meiner Mittleren passiert. Sie hatte ihre 10 Franken dabei und plötzlich war die Note weg. Sie war am Boden zerstört. Ich habe sie ihr ersetzt, weil sie mir so leid tat. War das ein Fehler?
Aus der Sicht der wachsamen Sorge, du hast aus Liebe gehandelt und das ist nie ein Fehler. Aber pädagogisch denn gesehen hast du ihr eine wichtige Erfahrung abgenommen. Geld kann weg sein. Das ist eine bittere Pille, aber sie gehört zum Leben. Eine bessere Strategie wäre gewesen, ich sehe, wie traurig du bist. Das ist echt fies. Was können wir tun, damit das nicht mehr passiert? Vielleicht braucht sie ein Portemonnaie, das sie an der Hose festmachen kann? Oder wir schauen im Ich-schaff's-Stil. Welche Fähigkeit brauchst du? Die Fähigkeit, auf meine Sachen Acht zu geben. Wir suchen Helfer, wir üben das. Wenn du es einfach ersetzt, lernt sie die Vorsicht nicht.
Puh, ja, ich bin halt eine Rettermama. Aber ich merke, dass ich sie damit eher unselbstständig mache.
Das Ziel von KOSS, der kompetenzorientierten Arbeit, ist ja das gelingende Tun. Wir wollen Kinder befähigen. Und Befähigung kommt durch Bewältigung von Schwierigkeiten. Wenn wir alle Steine aus dem Weg räumen, stolpern sie beim ersten Kieselstein, wenn wir nicht mehr da sind. Taschengeld ist das perfekte Training für diese kleinen Stolpersteine.
Was ist eigentlich mit dem Thema Sparen? Pro Juventute schlägt ja vor, dass man einen Teil des Geldes beiseite legen kann. Wie motiviere ich ein Kind zum Sparen, wenn der Kiosk so verlockend ist?
Nutze die Motivationsschritte von Ich schaff's. Schritt 3. Den Nutzen klären. Was ist der große Traum des Kindes? Ein neues Lego-Set? Ein Besuch im Europapark? Wenn das Ziel attraktiv genug ist, fällt das Sparen leichter. Wir können ein Sparplakat basteln, wo das Kind ankreuzen kann, wie nah es dem Ziel schon ist. Und ganz wichtig, wir feiern den Erfolg. Wenn das Ziel erreicht ist, machen wir ein kleines Ritual daraus. Das stärkt das Selbstwertgefühl ungemein. Ich habe das aus eigener Kraft geschafft.
Das werde ich ausprobieren. Wir machen eine Wunschwand. Jeder darf ein Bild von seinem Wunsch aufhängen.
Wunderbar. Und wenn es mal nicht klappt, wenn ein Kind rückfällig wird und doch alles für Süßigkeiten ausgibt, nutze die Wiedergutmachung nicht als Strafe, sondern als Prozess. Wenn das Kind sich Geld von der Schwester geliehen und nicht zurückgegeben hat, dann begleiten wir den Prozess der Wiedergutmachung. Das Kind überlegt sich eine Handlung, um den Schaden zu heilen. Das ist viel lehrreicher als ein Taschengeldentzug.
Walter, wir haben jetzt über so vieles gesprochen. Die exakten Beträge von Pro Juventute, die Autonomie von Jesper Juhl, die Präsenz der neuen Autorität und die Fähigkeiten von Ich schaff's. Wenn ich das zusammenfasse, ist Taschengeld eigentlich ein großes Beziehungsabenteuer.
Das hast du schön gesagt, Lisa. Es ist ein Abenteuer, bei dem wir als Eltern die Reisebegleiter sind. Wir geben den Rahmen vor, das Geld. Wir geben Tipps zur Route, die Budgetierung. Aber wandern muss das Kind selbst. Und wenn es sich verläuft, sind wir da, um ihm die Hand zu reichen, aber wir tragen es nicht den Berg hoch.
Ich fühle mich jetzt viel sicherer. Ich werde mich heute Abend mit meinem Mann zusammensetzen und wir werden unsere Taschengeldverfassung schreiben. Ganz transparent, für alle Kinder sichtbar. Und ich werde versuchen, meine Kommentare im Laden öfter mal runterzuschlucken.
Ein toller Vorsatz. Und liebe Eltern da draußen, seid geduldig mit euch selbst. Ihr müsst nicht perfekt sein. Auch wenn ihr mal falsch reagiert habt, könnt ihr jederzeit zur Wiedergutmachung greifen. Geht zum Kind und sagt dann, hey, ich war vorhin zu streng wegen dem Spielzeug, es ist dein Geld und ich möchte, dass du deine Erfahrungen machst. Ich bin dein Sparringspartner, nicht dein Gegner. Das heilt so vieles.
Danke, Walter. Das war heute eine echte Masterclass in Sachen Erziehung und Finanzen.
Sehr gerne, Lisa. Es war mir eine Freude. Wir hoffen, liebe Zuhörer, dass ihr viel für euren Alltag mitnehmen konntet. Denkt daran, Beziehung kommt vor Kontrolle.
Bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Das war Familienradar, dein Podcast für mehr Klarheit und weniger Druck im Erziehungsalltag. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonnier uns, teil den Podcast und bleib mit uns auf Kurs. Die nächste Folge erscheint am Mittwoch. Wir freuen uns, wenn du wieder an Bord bist.